Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite auch. Ich danke euch, dass ihr meine Familie und mich eingeladen habt, dass wir heute gemeinsam mit euch Gemeinschaft haben können und dass ich euch hier am Wort dienen kann. Ich soll noch ein paar Sätze zu mir sagen, ne? Ja, wäre ganz gut. Also ich war schon mal hier, also es ist schon ganz lange her, also ich glaube so fast 15 Jahre. Also es war schon hier. Ich weiß nicht, wie lange es das, die Räumlichkeiten schon gibt. Da hatten wir noch keine Kinder und wir waren noch nicht so lange bekehrt, meine Frau und ich. Und ich erinnere mich aber noch an die lustige Begebenheit, dass ich reinkam und dann kam so ein kleines Mädchen auf mich zu und dann hat die mich so angeguckt hier von oben bis unten und hat zu mir gesagt, ihr seid bestimmt aus der Fritz-Reuter-Straße. Also irgendwie hatte ich irgendwas an, irgendwas, wo sie sich gedacht hat, ach ja, das sind die irgendwie von da. Hat sie vielleicht von Eltern gehört? Ich weiß nicht, ob sie heute da ist. Warst du das? Nee. Also, wie gesagt, daran habe ich immer noch irgendwie eine gute Erinnerung an dieses kleine Kind. Die war ziemlich mutig, einfach so auf einen Fremden zuzugehen und gleich mal so gesagt, was sie gerade so denkt. Was gibt es zu meiner Familie zu sagen? Also die Katja und ich, wir haben drei Kinder. Der Theodor, der sitzt da vorne, der ist 12. Wir haben noch die Magdalena, die ist 10. Magdalena ist ein besonderes Kind, die hat das Down-Syndrom. Und wir sehen das als ein großes Vorrecht und als ein Geschenk, dass sie in unserer Familie ist. Und wir haben noch eine kleine Tochter, die kommt jetzt in die Schule, demnächst die Adele. Und die beiden Mädchen dürfen oben bei der Kinderstunde sein. Bin ich schon ganz gespannt, was sie uns dann berichten werden, was sie da gelernt haben. Genau, meine Frau und ich, wir haben wir eigentlich immer den Auftrag, den Dienst gesehen, den Menschen am Evangelium zu dienen. Also wir haben eigentlich kurz nach der Bekehrung angefangen mit den Leuten, die wir kannten, also mit unseren Studienkollegen und so weiter, in der Bibel zu lesen, haben Themenabende gemacht. Büchertisch war ein großes Thema. Und als ich noch nicht so alt war und es noch bis um 4 Uhr geschafft habe, wach zu bleiben, bin ich oft auf Konzerten gewesen, bei Verteileinsätzen oder bei Bund der Republik Neustadt in Dresden. Und da sind wir auch von euch immer wieder tatkräftig unterstützt worden. Ich erinnere mich noch an die Stadtfestaktionen. Da habe ich auch den Gabriel kennengelernt. Da war er noch, ich glaube, so um die 16 oder sowas, 17. Genau. Hat mir immer dann ganz begeistert, immer ganz viel erzählt. Und genau. Und in der letzten Zeit bin ich ja noch ein bisschen älter geworden, ich bin jetzt 41, ne, da ist man dann auch froh, wenn man mal ins Bett kommt. Und deswegen haben wir uns ein bisschen verlagert und haben mehr evangelistische Bibelkreise gemacht. Und so ein ganz tolles Ding, was uns dabei aufgegangen ist, ist, da haben die Frauen bei uns in der Gemeinde angefangen, wir machen das immer geschlechtergetrennt. Also wir machen nur einen rein evangelistischen Frauenkreis. Die Frauen waren natürlich wieder schneller, ne? Und die Männer sind ja besonnener, ne? Die brauchen immer noch ein Stück. Und wir haben dann ein Jahr später auch damit angefangen und haben einen evangelistischen Männerkreis gemacht. Und das ist ja total super, gell? Weil wenn keine Frauen dabei sind, dann sagen die Männer auf einmal, was sie wirklich denken. Ne? Also total klasse. Ja, gell? Das ist nämlich ganz einfach. Also Männer irgendwie für einen Herrn zu gewinnen, habe ich festgestellt über die Jahre, gell? Weil die reden nicht gern über ihre Schwächen, ne? Die reden immer gern über ihre Siege. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn man dann über das Thema Sünde spricht, ne? Genau. Also das ist so ein bisschen mein Herzensanliegen, evangelistische Bibelkreise, mit Leuten über das Evangelium reden, über den Glauben. Dafür haben meine Frau und ich ein großes Anliegen. Und deswegen ist es für uns natürlich auch immer wieder spannend, wenn wir in der Schrift irgendwas vom Herrn Jesus lernen, wie man das machen kann. Also wie kann ich denn einen evangelistischen Kreis machen? Hat der Herr Jesus denn auch evangelistische Kreise gemacht? Und ich will heute mit euch eine Stelle anschauen, wo der Herr Jesus so einen Kreis gemacht hat. Und auch noch einen Männerkreis. Also perfekt. Und das findet man in Lukas 7. Also ihr könnt das ja mal aufschlagen. Lukas 7. Kommt mal mit mir mit. Und wir schauen uns mal die Verse 36 bis 50 an. Ich lese das zunächst mal komplett vor. Das ist vielleicht besser, um den Content zu verstehen.
Da steht: Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Also, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nichts abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Und deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Soweit zu dem Text.
Also, als ich den Text gelesen habe, da habe ich mich gefragt, und ich gebe die Frage an euch weiter: Was würdest du tun, wenn jede Person in diesem Saal die Sünden kennen würde, von denen du hoffen wirst und hoffst, dass sie niemals ans Tageslicht kommen? Ich frage mich, ob du dann diesen Gottesdienst jemals besuchen würdest. Sünden, von denen du hoffst, dass selbst die Leute, die dich am besten kennen, deine Familie, deine Frau, dein Mann, nicht einmal die kennen diese Sünden. Stell dir das mal vor. Und solche geheimen Dinge wären auf einmal allen offenbar. Jeder wüsste Bescheid. Das Schlimmste, was du je getan hast. Vielleicht hast du getäuscht. Oder du hast jemanden verleumdet. Man kennt das vielleicht, also ich kenne das zumindest von mir, dass ich auch unter Christen manchmal irgendwie Probleme auftun und dann gerät man in Streit miteinander und dann fängt man an, übereinander zu reden. Also das ist ja normal, in der Gemeinde sind Menschen und wo Menschen sind, dann menschelt's. Genau. Aber oft passieren solche Dinge im Verborgenen.
Aber stell dir vor, es kommt ans Licht. Stell dir vor, du beanspruchst ein Image für dich. Du hast irgendwie nach außen hin irgendwie ein bestimmtes Äußeres oder versuchst dich irgendwie zu verkaufen, aber innerlich sieht es irgendwie ganz anders aus. Vielleicht bist du gefangen in Süchten, von denen niemand was weiß. Oder du bist verliebt und du bist verheiratet, aber die oder den du liebst, ist nicht der, mit dem du verheiratet bist. Stell dir vor, alle wüssten davon. Ich frage mich, was du tun würdest und ob du hier sitzen würdest. Und wenn jeder wüsste, welche Sünden das sind. Schaut mal in den Text, hier ist eine Frau, der das so ging. Die ist in eine Runde gekommen, wo jeder wusste, wer die war und was sie gemacht hat. Und so wird sie auch bezeichnet, eine Sünderin. Und trotzdem kommt diese Frau in dieses Haus, zu diesem bedeutenden Pharisäer, dem Simon und seinen Freunden. Das waren wahrscheinlich Leute, die hatten einen guten Ruf in der Gesellschaft. Das waren Leute, die waren geachtet, die waren anerkannt. Und wir müssen verstehen, und das, denke ich, ist das, was der Herr uns hier zeigen will, warum ist die Frau dort? Warum macht die das? Warum begibt sie sich in diese Runde, wo sie eigentlich ein Fremdkörper ist? Denn ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal im Nahen Osten gewesen ist. Und es ist heute, denke ich, wie damals, dass die Frauen im Nahen Osten wenig Rechte haben. Und dass sie nicht so angesehen sind wie die Männer. Und das Einzige, was sie haben, ist ihr guter Ruf. Das ist heute auch noch so. Aber diese Frau hier, die hat in einer Zeit ohne Toleranz gelebt. Und wir sehen hier den Simon, der Pharisäer, der lädt Jesus ein. Und im Zusammenhang des Textes erkennen wir, okay, also er will irgendwie wissen, wer ist der Typ? Wer ist dieser Jesus? Ja? Er ist skeptisch. Er hat vergessen die ganzen Bräuche, die man üblicherweise bei einem Gast so macht, dass man ihm die Füße wäscht oder ihm Wasser zumindest dafür anbietet und so weiter. Das hat er irgendwie alles nicht gemacht, weil er diesen Jesus prüfen will. Er ist skeptisch und er macht halt diese Feier und lauter religiöse, respektable Personen sind hier im Raum. Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich noch ein paar mehr Zuhörer da waren und dass das jetzt nicht so eine abgeschlossene Kammer war. Da stand keine Security draußen an der Tür und hat nur die Leute reingelassen, die irgendwie eingeladen waren, weil sonst hätte es die Frau ja gar nicht geschafft, irgendwie in diese ehrenwerte Gesellschaft hineinzugeraten. Simon lädt also Jesus ein, um ihn einzuschätzen. Er war sich irgendwie nicht so richtig sicher, wer dieser Jesus war. Wer ist das? Er hat den Ruf, ein Prophet zu sein, aber war sich nicht wirklich sicher. Wer ist dieser Jesus? Aber diese Frau, die dann reinkam, die war sich ganz sicher. Die war nicht gekommen, um Jesus zu prüfen. Sie wusste bereits, wer er war. Möglicherweise war sie in der Volksmenge, als Jesus vorher gepredigt hat. Vielleicht war sie dabei, als der Jüngling von dem Herrn Jesus wieder erweckt wurde. Vielleicht hat sie das gesehen. Aber es ist ganz klar, der Text zeigt, diese Frau hat die Botschaft der Gnade, die Jesus gepredigt hat, verstanden. Und sie hat wahrscheinlich die Vergebung von Schuld und Sünde erlebt. Und noch was ist besonders an dieser Frau, sie hat ihren wertvollsten Besitz mitgebracht. Dieses Alabasterfläschchen mit dem Salböl. Ja, was unheimlich wertvoll ist. Ja.
Und sie kommt zu dieser Runde von Leuten und ihr muss eigentlich klar sein, dass das alles Leute sind, die sie verachten. Aber das scheint ihr egal zu sein, denn sie ist nur gekommen wegen dieses einen Mannes, der dort sitzt, der auch eingeladen ist. Sie ist nur gekommen wegen der Gnade und wegen der Akzeptanz, die er ihr gegeben hat. Und es ist ihr Ziel, ihm die Wertschätzung zu geben, die ihm dafür gebührt. Also wir sehen, der Jesus, der liegt da zu Tisch. Ne? Also die haben ja nicht so am Tisch gesessen wie heute, ne? Sondern haben da eher gelegen, gell? Und irgendwie die Füße nach hinten. Und als sie sich dann so dort rangemogelt hat, passiert was total Bemerkenswertes. Ein Handy geht an. Nee, falsch. Da verliert sie die Kontrolle. Seht ihr das im Text? Sie verliert völlig die Kontrolle und fängt an zu weinen. Vielleicht war es irgendwie ihre Traurigkeit über ihre Vergangenheit. Aber in jedem Fall bin ich mir sicher, es waren Tränen der Freude darüber, wie dieser Jesus ihr Herz und ihr Leben verändert hat. Und dann merkt sie das auf einmal, die Tränen, sie fallen auf die Füße von Jesus. Und da tut sie etwas erstaunlich. Sie öffnet ihr Haar, lässt das Haar herab, kniet nieder und trocknet ihm die Füße. Verstehst du das? Diese Frau, die sieht nur Jesus. Und es kümmert sie überhaupt nicht, was irgendjemand anderes über sie denkt. Es ist ihr völlig egal, was sie über sie wissen oder wer sie war. Denn dieser Mann hat ihr Herz für immer verändert. Er hat ihre Sünde und ihre Not gesehen und hat ihr Vergebung zugesprochen. Und alles, was sie möchte, ist ihm danken und ihn ehren. Der Herr Jesus ist völlig in ihrem Fokus. Das ist bemerkenswert. Das finde ich unheimlich mutig, oder? Das ist sensationell, wie mutig diese Frau ist. Und dann öffnet sie diese Flasche mit dem Salböl und schüttet es über seinen Kopf, über seine Füße. Nicht im Kopf, Entschuldigung, sondern genau über seine Füße. Nicht über den Kopf, wie es üblich war. Ist das nicht eine irre Verschwendung? Und während sie das macht, da guckt der Simon total verächtlich auf die Frau. Sehen wir im Vers 39. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, da sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist. Der Simon, der hat nur gesehen, diese Frau, die ist total unmoralisch. Vielleicht war das eine Prostituierte, ich weiß es nicht. Aber er hat nur das gesehen, was sie war. Und wie kann sie sich erlauben, einen Rabbi zu berühren? Und Jesus liest die Gedanken. Er liest die Gedanken. Wir lesen weiter 40 bis 42. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, dieses Gleichnis von den zwei Schuldnern. Der eine, der schuldet 2 Monatseinkommen und der andere 2 Jahreseinkommen. Und Jesus sagt, wer wird den, der ihn freigesprochen hat von der Schuld, wer wird ihn mehr lieben? Ja, wir würden jetzt sagen, das ist ja logisch, oder? Das ist doch ganz einfach. Na klar, dem mehr freigesprochen wurde, dem mehr vergeben wurde, dem mehr erlassen wurde. Ganz klar, und der Simon, dem ist das auch klar, der gibt die richtige Antwort. Ja. Denn die Antwort ist offensichtlich. Aber das Problem ist, er versteht es nicht. Er versteht nicht, was Jesus damit sagen will. Er kann zwar die richtige Antwort geben, aber sein Herz ist verhärtet. Und er versteht den Zusammenhang nicht. Für ihn ist diese Frau nur Straßenmüll. Und er ist eine Respektsperson. Und deswegen hat er auch keine Vergebung, weil er diesen Herrn nicht liebt. Weil er glaubt, dass er keine Vergebung braucht. Und diese Haltung ist gefährlich. Wenn du immer nur auf die Sünden der anderen verächtlich schaust und deine eigene Schuld übersiehst. Der Jesus sagt nicht, dass dem Simon weniger vergeben werden muss als der Frau. Ich denke sogar, dass er ihm zeigt, ihm muss mehr vergeben werden. Denn der Stolz dieses Mannes ist ein gigantisches Hindernis auf dem Weg zu Gott. Und dann kommt dieser bemerkenswerte Satz von Jesus. Und er sagt zu ihm in Vers 44, siehst du diese Frau? Also der Herr Jesus versucht jetzt nochmal ganz deutlich, den Simon darauf aufmerksam zu machen. Guck doch mal hin! Und wir sollten dieser Aufforderung selber folgen, wenn wir in den Text schauen. Schau doch mal hin! Siehst du diese Frau? Ja, was hat der Pharisäer gesehen? Er hat wieder nur gesehen, die Frau ist eine Sünderin. Gell? Das ist ein Riesenproblem. Aber als ich das gelesen habe, da habe ich gemerkt, das ist super leicht, ein Pharisäer zu sein. Oder? Das ist so einfach. Und es geht mir selber oft genauso wie diesem Simon. Aber das Schöne ist, der Herr Jesus, der hat die Herzen von den beiden gesehen. Der hatte beide im Blick. Ja. Es ist nicht nur diese Frau, die hier gewinnen kann, auch der Simon kann gewinnen. Denn der Herr Jesus will ihm helfen und er sagt, schau dort, schau auf diese Frau. Er will auch diesen Simon für das Reich Gottes gewinnen. Und dann dreht sich Jesus zu ihr um und sagt zu dem Simon eigentlich, ihre vielen Sünden sind vergeben. Er sagt, siehst du den Beweis? Schau ihre Tränen an, ihre Freude, ihre Hingabe, siehst du diese Frau? Der Jesus will nicht sagen, dass die Tränen dieser Frau irgendwie dazu geführt haben, dass sie Vergebung bekommen hat. Vers 50 zeigt uns, was das Ausschlaggebende war. Er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Es war der Glaube dieser Frau und ihr Vertrauen. Und das war das Entscheidende. Jesus sagt, es ist nicht deine Liebe zu mir. Es ist dein Glaube, der dich gerettet hat. Und das ist gut so, dass wir das wissen und verstehen. Denn wenn die Vergebung von unserer Liebe abhängen würde, dann würden wir alle zur Hölle fahren. Und Jesus macht dem Simon deutlich, Simon,
Deine mangelnde Liebe zeigt mir, dass du nicht weißt, wer ich bin und dass du dein eigenes Herz nicht kennst. Ich finde es bemerkenswert, dass der Herr Jesus sich hat einladen lassen von diesem Pharisäer. Und dass er diese Frau als ein lebendiges Zeugnis und eigentlich sogar als ein lebendiges Gleichnis verwendet hat. Das ist eigentlich das Gleichnis von der verlorenen Tochter. Seht ihr das? Er hat dieses kaputte Leben, was diese Frau hatte, aber auch ihre Umkehr hatte benutzt, als ein lebendiges Bild, um dem Simon zu zeigen, was es bedeutet, Buße zu tun und umzukehren. Er hat den Simon im Blick. Den Simon, der eigentlich total skeptisch ist. Der Simon, der ihn nicht mal ordentlich begrüßt hat. Der Simon, der eigentlich schaut, was ist denn das für ein Typ? Diesen Simon hat der Jesus auch im Blick. Ich denke, wir können aus diesem Text können wir drei Sachen lernen. Das Erste, was ich da gelernt habe, ist, lass dich nicht von der Menschenfurcht beherrschen. Das hat nämlich diese Frau nicht gemacht. Der war das völlig egal, was die anderen denken. Deswegen frag dich mal, ist dir dein guter Ruf wichtig? Hast du vielleicht Angst zuzugeben, dass du was falsch gemacht hast, dass du gesündigt hast? Wenn das so sein sollte, dann hat dir diese Frau was zu sagen. Mir hat sie ganz viel zu sagen. Sie hat sich nicht dafür interessiert, was andere über sie denken. Ihr war nur wichtig, was der Jesus über sie gedacht hat. So stark war ihre Gewissheit, dass er ihr vergeben wird. Und falls du noch irgendwie an der Schwelle stehst zur Bekehrung, falls du dich noch nicht entschieden hast für Jesus, dann sage ich dir, lass es nicht zu, dass die Furcht davor, was andere über dich denken, dich davon abhält, zu Jesus zu kommen. Lass das nicht zu. Menschenfurcht ist ein schlechter Ratgeber. Denn wenn wir unseren guten Ruf schützen wollen und nach außen gut dastehen wollen, dann sind wir verloren. Denn dann wirst du wie Simon am letzten Tag vor dem Gerichtsthron Gottes stehen, mit leeren Händen. Aber diese Frau, die so ein kaputtes Leben hatte, die wird mit der Gerechtigkeit des Christus begleitet sein. Und sie wird strahlen wie die Sterne des Himmels. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das so sieht, wie sie da ist in diesem Raum. Wenn du den Herrn kennst, dann sage ich dir, wenn du mit deinen verlorenen Freunden zusammen bist, und der Herr zeigt dir einen Weg, wie du einen Impuls geben kannst, dann hab keine Angst, dass du deine Freunde verlieren könntest, wenn du jetzt was über Gott sagst. Hab keine Angst, dich lächerlich zu machen. Dann lass dir nämlich auch diese Frau als Vorbild sein. Denn sie hatte auch keine Angst, was zu verlieren. Nicht mal das wertvolle Salböl, die hat wirklich alles gegeben, was er hatte. Das Zweite, das habe ich schon gesagt, es ist so leicht, ein Pharisäer zu sein. Ich habe bei mir persönlich die Tendenz entwickelt oder die Tendenz erkannt, dass man als Christ nach einer gewissen Zeit irgendwie stolz wird auf seine geistlichen Erfolge. Ja? Das ist echt ein Problem. Und wenn man das macht, dann wird man irgendwann kritisch gegenüber anderen. Das ist das, was ich bei mir persönlich erlebt habe. Und eine Sache, wo ich immer wieder drüber Buße tun muss. Ja. Es ist so leicht, ein Pharisäer zu sein. Was kann man dagegen tun? Das Heilmittel findet man in Offenbarung 2, Vers 4 und 5. Da steht: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tu Buße und tu die ersten Werke.
Das Heilmittel ist Umkehr, immer wieder neu.
Also prüf dich selbst, ob da doch nicht so wie bei mir so ein kleiner Simon in dir steckt, der immer wieder rauskommen will, der andere für ihre Schwachheiten und Sünden verachtet.
Und wenn du das erkannt hast, dann kehr um.
Der Jesus ist treu und gerecht, dass die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das Dritte, was wir lernen können, dass Gottes Gnade und Liebe immer viel größer ist, als wir uns das jemals vorstellen können. Als er dem Simon sagt, dass die Sünden dieser Frau bereits vergeben sind, muss er es der Frau nochmal zusprechen. Also er sagt es ja in Vers 47, 48 und nochmal im Vers 50. Ja, warum? Ja, weil wir diese Ermutigung brauchen. Und diese Frau braucht auch wieder neu diesen Zuspruch. Deine Sünden sind vergeben, sind wirklich vergeben. Ja. So groß ist die Gnade des Herrn. Er will das immer wieder neu sagen. Und wie gut ist es, dass wir uns sonntags versammeln können und daran denken können, was der Herr Jesus getan hat. Dass wir uns immer wieder neu daran erinnern, deine Sünden sind vergeben. Es ist okay. Ja. So groß ist Gottes Gnade. Warum ist es so? Je länger du im Glauben bist, desto mehr wirst du erkennen, wie du wirklich bist, wie dein Herz ist. Und deswegen fällt es manchmal schwer zu glauben, dass der Herr Jesus auch diese Sache wieder vergeben will. Aber er macht's. Jeden Tag, immer wieder neu. Siehst du hier in diesem Text, wie gnädig er sogar mit diesem Pharisäer ist? Er hat ihn im Blick, er will diesen Mann gewinnen für das Reich Gottes. Das ist bemerkenswert. Weißt du, ich umgebe mich lieber mit Leuten, die ich mag und die mich vielleicht auch mögen, die jetzt nicht versuchen, mich irgendwie abzusägen oder die so mich durchleuchten wollen und so skeptisch sind. Aber der Herr Jesus hat sich mit solchen Leuten abgegeben, die ihm gegenüber so skeptisch waren. Ja. So groß ist seine Gnade. Und als der dann wirklich so eine dumme Antwort gibt, der Simon, da geht der Jesus nochmal auf ihn ein und sagt, siehst du diese Frau? Er hat diesen Simon im Blick und hat ihn nicht aufgegeben, die ganze Zeit. Und das bedeutet, es gibt Hoffnung für den Simon. Der Herr ist in sein Haus gekommen und wenn der Herr Jesus in ein Haus kommt, dann ist nichts mehr unmöglich. Und damit will ich dich ermutigen, dass wenn du in diese Woche gehst, dass du mit dieser Überzeugung gehst, da Jesus in meinem Haus ist, da ist nichts mehr unmöglich. Denn der Herr Jesus hat die Verlorenen im Blick und er hat uns im Blick und er will uns verändern und er will so viele noch für sein Reich gewinnen. Und es ist mein Anliegen, dass ihr auch wieder neu dazu ermutigt seid, auf die Leute zuzugehen, die ihr kennt, die verloren sind, und dass er wieder auch mit ihnen neu über das Evangelium redet. Dass er die Gelegenheiten sucht, wie der Herr Jesus sie hier gesucht hat. Genau, und dass wir bei uns selber anfangen, Buße zu tun und die erste Liebe wieder neu zu suchen. Amen.